Es hat Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen, und zwar intensiv, und auch Themen, die uns als Gläubige sozusagen intern unter den Christen beschäftigen. Und das ist zum Beispiel das Thema Leben und Sterben. Abtreibung ist ein grosses Thema, jetzt gerade in Irland gewesen. Vielleicht haben das mitbekommen, dass eine Abstimmung war. Und das ist ein wichtiges Thema auch bei uns, Sterbehilfe in der Schweiz. Jemand kommt aus Australien, um da bei uns in der Schweiz zu sterben. Haben wir vielleicht gesehen in den Nachrichten, Kryonik. Da geht es darum, dass ich mich eingefrieren lasse und mich irgendwann mal wieder auftauen lasse in einem Zeitalter, wo ich hoffe, dass ich noch ein bisschen mehr leben kann, als ich es heute könnte. Oder so in die Richtung. Ist noch relativ teuer, aber vielleicht billiger und überleist das dann noch. Kremation ist eine Frage, wo die einen wenn wissen, dürfen sich Christen kremieren lassen oder nicht. Also das ganze Thema Leben und Sterben ist hoch auf der Agenda. Aber auch das Thema Homosexualität, wir haben LGTB, wir haben Gender, Homosexualität, aber auch Christen werden auch aufgefragt nach Sexualität oder Sex außerhalb der Ehe. Das ist eine Frage, die auch die Leute interessieren, wenn sie zum Glauben kommen, dann wollen sie wissen, darf ich denn noch oder darf ich denn nicht. Aber heiss debattiert wird vor allem so Genderfrage, Transsexualität, Frau Somaruga. Ein Bundesrat ist ja letzte Woche interviewt worden nach dem dritten Geschlecht, ob man das noch so können führen in den Betrieben und so. Also das ist ein wichtiges Themenfeld. Da werden wir auch dann drüber reden in den Gottesdiensten. Dann das Thema Gewalt. Wir haben Stellen in der Bibel, wo es Gewalt gibt. Da sind viele Christen interessiert daran, wie müssen wir die verstehen, aber auch nicht Christen wollen wissen, was soll denn das dort? Krieg, Terror, das ist ein wichtiges ethisches Thema. Und dann, wenn ich da so unter Ehe und Familie eine Ehescheidung, Wiederverheiratung, Konkubinat. Und wir haben die Themen, die da sind, und wir möchten einfach in einer Serie von Serien uns diesen Themen widmen. Warum machen wir das in den Gottesdiensten? Ja, ein einfacher Grund ist, weil ihr die ganze Zeit Fragen stellen zu diesen Fragen. Und dann, ich denke, jetzt müssen wir halt einfach mal von vorne her auch etwas sagen. Aber ein zweiter Grund ist der, fast alle reden darüber. Und zum Beispiel viele Medien reden darüber, aber sie tun es aus einer Weltanschauung heraus, wo der Mensch ins Zentrum stellt und der Wunsch vom Mensch absolut lässt sein. Das ist eine humanistische Weltanschauung, und wenn man diese Fragen aus dieser Perspektive anschaut, kommt man zum Teil zu völlig anderen Antworten, als wenn man es aus einer biblisch-christlichen Weltanschauung anschaut, wo Gott im Zentrum steht. Und es ist wichtig, wir hören Sachen, wir hören Sachen, und es ist wichtig, dass mindestens wir als Christen einmal auch noch die alternativen Antworten hören, Aussicht von der Bibel, Aussicht vom christlichen Glauben. Und es ist sicher auch gut, dass einfach in unserem Volk auch einmal noch alternative Antworten überhaupt verfügbar sind. Und ein dritter Grund ist, ich behaupte, dass vermutlich fast jeder von uns da innen persönlich direkt betroffen wird sein von einem von diesen Themen, die ich genannt habe im Verlauf von unserem Leben. Das sind ja Themen, die so tief gehen, so nahe gehen. Und die allermeisten von uns werden uns müssen intensiv mit einer von diesen Fragen auseinandersetzen. Und es ist gut, dass wir das auch miteinander tun in den Gottesdiensten. Jetzt, der Serienflyer sieht so aus, wie sollen wir denn leben? Das ist wirklich so eine tiefe, wichtige Frage. Und wir machen jetzt eine Serie über Ehescheidung und Wiederverheiratung. 4 Gottesdienste. Ich glaube, es braucht 4, weil ich werde es euch nachher zeigen, wir machen jetzt nicht so Abkürzungen miteinander. Manchmal, wenn die Leute einfach sagen, Pfarrer, sag doch einfach, wie es ist. Und ich glaube es da. Das ist nicht reif. Wir müssen manchmal ein bisschen tiefer schauen, und wir nehmen uns 4 Sonntage Zeit zu diesen Themen. Und ich möchte, dass ihr auch wisst, dass soweit ich da, mir das in den Sinn gekommen ist und ich das gewusst habe, habe ich die Predigten vor 4 Wochen fertig geschrieben und allen in der Gemeinde geschickt, die selber geschieden sind. Heute Morgen sind mir Leute über den Weg, und ich gemerkt habe, du bist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Da möchte ich um Entschuldigung bitten, wenn ich dir das nicht im Vorfeld geschickt habe. Aber ich habe es grundsätzlich mal allen Geschiedenen geschickt. Allen, die geschiedene Eltern haben, allen, die geschiedene Kinder haben und auch allen, die eine geschiedene Person geheiratet haben, also wieder geheiratet haben oder das am Überlegen sind. Damit sich die können befassen mit dem, auch Sicherheit überkommen, was dann da gesagt wird, bei diesem sehr emotionalen Thema. Und das sind etwa 40 Personen, die geschieden sind, die in unserer Mitte sind. Und ich bin froh, dass ihr da seid. Der Schnitt ist noch ein bisschen tiefer wie der Bevölkerungsschnitt. Jetzt kann man das deuten in verschiedene Richtungen. Ich glaube, es hilft, in die Kirche zu kommen. Und zum Beispiel diese Serie wird auch den Ehen nicht spurlos vorbeigehen. Es wird helfen, auch für unsere Ehen. Aber auch, da kommt einfach auch wirkliche Hilfe rein. Und ich finde es schön, dass ihr da seid und nicht sagt, ja, das ist eine heile Welt hier in der Kishona, da gehöre ich nicht dazu, weil ich bin geschieden. Nein, es ist keine heile Welt. Es ist gut, dass du da bist. Und die weiter Betroffenen, so die, die vielleicht Eltern haben, die geschieden sind, oder Kinder zum Beispiel, sind gerade nochmal etwa 40. Also man redet da von 80 betroffenen Leuten. Das ist ungefähr die Hälfte von den Leuten, die da drin sind, oder? Fast jeder Zweite. Jede Dritte ist persönlich betroffen. Darum reden wir über das. Jetzt, du denkst vielleicht, ich bin verheiratet, meine Ehe läuft gut. Und was soll ich jetzt da für Sündig? Ja, der Punkt ist natürlich, dass du vermutlich Leute kennst persönlich, die betroffen sind. Und so wie du mit ihnen redest, das hat eine grosse Auswirkung auf sie. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch als Gemeinde befassen mit diesen Themen, damit wir hilfreich reden können und hilfreich können auch reinwirken. Und der letzte Grund ist der, wir werden auch mit grösserer Disziplin daran arbeiten, zu schauen, wie treten wir an die Bibel an. Also jetzt mal völlig abgesehen vom eigentlichen Thema, werden wir in dieser Serie sehr interessante Sachen lernen über das, wie treten wir an die Bibel an, wie legen wir sie aus. Und das wird spannend miteinander. Und bevor wir anfangen, jetzt hier in die heikle Serie rein, möchte ich uns daran erinnern, dass Gott ein ganz bestimmter Typ von Gott ist. Und ich habe persönlich erlebt, immer wenn ich an die schwierigen Themen herangehe und die einen von euch sagen, Paul, du machst das scheinbar besonders gern. Ja, das mache ich besonders gern, weil ich merke, Gott muss auch noch gut bleiben, denn wenn es schwierig ist. Und ich habe immer wieder darum gerungen, Herr Jesus, wenn du das sagst, oder wenn du das sagst, bist denn du noch gut? Und es hat eine Bibelstelle, wo der Titus sagt, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschien, hat er uns gerettet. Das ist von Jesus dreht. Und es ist für mich eine immer tiefere Überzeugung geworden, dass Gott wirklich ein Menschenfreund ist. Dass Gott gut ist. Und wenn du sagst, oh, ich will jetzt die Bibel nicht lesen in diesem Bereich, weil ich habe Angst vor dem, was er mir sagt, denn, oder? Weil dann sagt mir Gott etwas, was ich nicht hören will. Oder dann sagt Gott, mach etwas, was ich nicht machen will. Dann halt an dem fest, dass Gott, dass Jesus dein Freund ist, ein Menschenfreund ist. Und wenn er etwas Schwieriges von dir möchte, dann nicht, weil er dich plagen will, sondern weil er dein Freund ist. Und ihr werdet es noch sehen, ich stand dazu, dass ich die Bibel so verstand, dass es Scheidung gibt, dass es berechtigte Scheidung gibt und auch wieder Verheiratung. Aber nehmen wir mal an, du hörst etwas anderes jetzt in dieser Reihe und du sagst, ich merke, Gott möchte, dass ich an meiner Ehe festhalte und nicht rausgehe. Und das ist schwierig und ich wünschte, er würde mir einen schnellen Fluchtpunkt schaffen. Und Gott schafft diesen Fluchtpunkt nicht für dich, jetzt durch die Reihe. Und es ist schwierig. Und dann sagst du, Moment mal, aber es ist Menschenfreundlichkeit Gottes, wo mir sagt, bleib in meiner Nähe. Weil Gott weiss, was es heissen würde, wenn du weggehen würdest. Ja, er kennt Konsequenzen. Gott ist unser Schöpfer, hat uns gemacht und weiss, was gut ist. Und für mich war es eine grosse Hilfe, diszipliniert die Menschenfreundlichkeit Gottes vor Augen zu haben, gerade wenn wir an die schwierigen Themen herankommen. Und dann, wenn es schwierig bleibt, nochmal einmal hinzuschauen, wer an dem ist denn da menschenfreundlich bei dir? Und eine Stelle, wo das besonders schön zum Ausdruck kommt, ist, wo Jesus einem reichen Mann, der mit ihm ein Gespräch führt, Folgendes sagt. Das heisst da, und Jesus sah ihn an, den Mann, und gewann ihn lieb. Was für eine schöne Formulierung. Und sprach zu ihm, und jetzt kommt aus dieser Liebe zu dem Mann, sagt er etwas. Und was sagt er? Eins fehlt dir. Und wir ahnen, der sagt jetzt etwas, was dem Mann nicht so passt. Okay? Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Was? Und gib's den Armen, lass etwas los, was dir besonders wertvoll ist. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Verstehst du? Jesus sagt manchmal, lass etwas los, was dir wichtig ist und mach mich zum Zentrum von deinem Leben. Und gib etwas auf und komm und heb deinen Schatz bei mir. Und das sagt er nicht, um dich zu plagen, sondern warum sagt er das? Weil er dich anschaut und dich lieb überkommt. Und so möchte ich jetzt noch für uns beten, dass wir den liebenden Blick von Jesus wirklich vor Augen haben dürfen. Jetzt beim ersten Teil von dieser Predigtserie. Jesus, danke, dass du da bist. Und dass wir als unvollkommene Menschen können zu dir kommen, wie der Mann, der so viel hatte und innerlich zögerlich war und gleich das Gespräch mit dir gesucht hat. Und so kommen auch wir als unvollkommene, unperfekte Menschen kommen wir zu dir. Und du schaust ja jeden von uns an und kommst uns gern über. Und ich bitte dich, dass dieser liebevolle Blick durch alle Böden durch darf jetzt heben und da sein, auch in unserem Bewusstsein, wenn wir uns dem schwierigen Thema zuwenden. Und wir bitten dich, dass du uns in uns eine Freude anfängst zu wecken, Nachfolger von dir zu sein und deine Wege zu gehen mit unserem Leben. Amen. Wenn wir verstehen, was Ehescheidung ist, müssen wir zuerst verstehen, was Ehe ist. Macht das Sinn? Das Problem ist, dass die Bibel nicht irgendwo so eine nette, schnelle Definition hat. Die Ehe ist pünktli. Genauso wenig wie zum Beispiel die Bibel viele andere Fragen nicht beantwortet. Wir haben in der Bibel nicht eine Art, wo zum Beispiel die Existenz Gottes beweist. Und das ist der Grund dafür ist, dass die Leute, die damals die Bibel geschrieben haben und gelesen haben, da gar nicht als Frage hatten. Für sie ist klar gewesen, Gott existiert. Für sie ist auch klar gewesen, was ist die Ehe. Jetzt beides sind Sachen, die wir in unserer Zeit nicht mehr wissen. Und darum treten wir an die Bibel an und erwarten, dass wir sie aufschlagen können, können unseren Finger an und einen Satz finden, die Ehe ist. Oder? Pünktli. Aber den Satz gibt es nicht. Warum nicht? Weil das gar nicht die Fragen gewesen sind damals. Und wir müssen eine Portion Demut haben, wenn wir an die Bibel antreten und einfach erkennen, die Bibel ist jawohl für uns geschrieben worden. Sie ist auch für uns, aber sie ist im ersten Moment für Menschen geschrieben worden, die vor 2.000 bis 4.000 Jahren gelebt haben. Nämlich Juden, die in einer völlig anderen Welt und Zeit gelebt haben. Und wenn wir verstehen wollen, was die Bibel sagt, müssen wir uns hineinversetzen in die Welt von damals. Und wir werden müssen bei diesen Fragen, die Bibel nicht so klar und direkt immer sofort beantwortet, werden wir müssen schauen, was haben denn die Menschen damals auch verstanden und glaubt? Weil verstehst du, die Bibel erklärt nicht alles aus gutem Grund. Und das werde ich euch jetzt rasch zeigen. Wissen ihr alle, was ein Auto ist? Wer weiß, was ein Auto ist? Na komm jetzt. Wer weiß, was ein Auto ist? Wer weiß nicht, was ein Auto ist? Hat es Leute da, die nicht wissen, was ein Auto ist? Wir wissen alle, was ein Auto ist, meinen wir. Ich weiss wirklich, was ein Auto ist. Das ist ein Auto. Und notfalls halt eben der Safira. Nein, aber im Ernst, wir wissen alle, was ein Auto ist. Und wenn ich zu euch rede, muss ich euch nicht erklären, was ein Auto ist. Aber was müssen wir vielleicht klären miteinander? Wie man es richtig braucht. Und was passiert, wenn man es missbraucht? Und es gibt eine Kategorie von Texten, die uns da helfen. Und das ist das Strafgesetzbuch. Es gibt ein Gesetz, das auch den Strassenverkehr regelt. Und der heisst zum Beispiel, eine schwere Widerhandlung, das ist jetzt aus dem schweizerischen Gesetz, wer eine schwere Widerhandlung begeht, wer A, durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt, B, in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Atemalkohol- oder Blutalkoholkonzentration ein Motorfahrzeug lenkt. Okay. Jetzt stellt euch vor, wir wären im Jahr 5000. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Transport findet nicht mehr mit Auto statt, sondern mit Zappen. Ich drücke einen Knopf und dann bin ich in einer Zehntelsekunde in Genf oder auf dem Saturn. Könnt ihr euch das vorstellen? In den Filmen zeigen sie es dauernd, oder? Also, so ist es jetzt. Und wir machen kulturelle Archäologie und gehen zurück ins Jahr 2018 und wollen wissen, wie sind die denn da damals rumgekommen? Ah, es gibt so ein Strafgesetz. Was ein Auto ist nie definiert. Da haben sie einfach gewusst. Aber was sie definiert haben, ist wahr, was passiert, wenn man es missbraucht. Da ist nämlich ein Buß von irgendwie so bis zu einem Jahr Ausweisentzug und ein Finanzbuß. Und sie haben noch die Texte. Und sie schauen die Texte an, da könnte man einiges herausfinden über Auto. Nämlich, aha, da ist etwas, was man lenkt, da ist etwas, was man über anderes gefährden kann, es ist für Transport gebraucht. Der Punkt ist, die Strafgesetze sind hochinteressante Texte, um herauszufinden, was ist damals gedacht worden über bestimmte Sachen. Und bei der Ehe ist das genau so. Die Bibel definiert nirgends. Überhaupt findet ihr praktisch keine Definition von Ehe aus der Antike. Aber was wir haben, sind Strafgesetze. Und ich zeige euch jetzt eine, und erschreckt nicht, es ist ein Strafgesetz, okay? Vom Code von Hammurabi aus dem Jahr über 1800 vor Christus aus Babylon. Und da heisst es folgendes: Gesetzt, die Gattin eines Mannes ist ertappt worden, wie sie bei einem anderen Manne gelegen hat, so wird man sie beide binden und ins Wasser werfen. Das ist eine nette Art, zum sagen, sie werden exekutiert. Es geht weiter. Gesetzt. Also verschreckt nicht, es ist Strafgesetz, okay? Gesetz, der Gatte will seine Gattin leben lassen, so kann Und jetzt ist spannend, wer genannt wird. Wird der Ehemann genannt? Nein, der König. So kann der König seinen Sklaven am Leben lassen. Also das ist ein Strafgesetz, aber wir lernen da etwas über da, wie man denkt hat über Ehe, etwas ganz Wichtiges. Die Ehe gehört nicht nur der Ehepartner. Ein Vergehen gegen die Ehe ist nicht nur ein Vergehen gegen meinen Ehepartner, sondern auch ein Vergehen gegen wer? Gegen den König. Warum? Weil die Ehe eben nicht nur der Ehepartner privat gehört, sondern eben auch dem Volk, dem Staat. Und wenn ich mich vergehe an meiner Ehe, vergange ich mich nicht nur an meinem Ehepartner, sondern eben auch am König. Und wenn es Vergebung stattfindet, dann langt es nicht nur, wenn der Ehepartner vergibt, jemand anderes muss auch noch, nämlich der König. Und wir sehen da etwas, was damals so gedacht war und etwas, was wir heute völlig aus dem Blickfeld verloren haben. Nämlich, dass unsere Ehe nicht nur der Ehepartner gehört und der Kind vielleicht noch, das glauben wir heute, aber es ist sonst etwas völlig Privates. Es gehört ganz sicher nicht dem Staat oder dem Volk. Und damals war das anders gewesen. Und jemand von denen, wo ich Kontakt hatte jetzt im Vorfeld, jemand von den geschiedenen Leuten, hat mir dann zurückgeschrieben, wo sie den Text gelesen hat und hat gesagt, in einer E-Mail, dass Ehen eine wichtige Wirkung in die Stabilität und Gesundheit unseres Volkes hat, wird mir erst seit meiner Scheidung immer klarer. Leider erst nach der Scheidung. Und die Idee war damals schon, dass das eine gewisse Stabilität gibt, auch ins Volk hinein, oder? Wenn eine Ehe stabil ist. Und das Vergehen gegen die Ehe ist darum auch ein Vergehen, nicht nur gegen die Ehepartner und allenfalls Kind, sondern gegen eine größere Gruppe, gegen ein Volk. Das war die damalige Kultur außerhalb von Israel. Innerhalb von Israel haben wir das auch, aber da haben wir noch ein zusätzliches Element. Die Ehe gehört nicht nur den Ehepartner, nicht nur dem Volk oder dem Staat, sondern auch noch Gott. Und wir haben eine Situation, wo der Josef als Sklave in Ägypten ist und er ist in einem Haushalt und der Chef, der Potiphar, der ist viel unterwegs und die Frau hat Lust auf ihn. Und macht ihm das unmissverständlich deutlich. Und er sagt dann zu der Frau, ich kann nicht mit dir schlafen oder Sex haben, wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen den Potiphar, deinen Ehemann, versündigen? Nein, gegen Gott. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. In der Bibel haben wir, und da haben wir einen grossen Unterschied zu den anderen Kulturen um Israel herum, da haben wir einen Gott, der sich interessiert und aktiv beteiligt an den Ehen der Menschen in Israel. Er ist Züge. An einer anderen Stelle, wo es einfach gut ist, das immer wieder mal zu lesen. Da redet Gott zu Israel und er sagt, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Klagen. Also du kommst in Gottesdienst und weinst deine Augen aus. Warum? Weil er sich auf eurem Opfer nicht mehr zuwendet und es nicht mehr gnädig annimmt. Also weil du merkst, da ist Gott reagiert nicht mehr auf mich. Und du weinst deswegen. Und ihr fragt, warum? Warum ist Gott irgendwie auf Abstand gegangen zu euch? Die Antwort ist dir, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos handeltest, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Also Gott ist Zeuge in der christlichen Ehe. Und das gibt natürlich zusätzliche Kraft und Stabilität und Basis in die Ehe hinein. Einerseits, andererseits, wenn du dich an deiner Ehe vergehst, vergehst du dich auch noch an Gott. Das ist das, was wir hier sehen. Der wichtige Punkt für uns, und das ist etwas, was in unserer Kultur etwas ist, wo wir uns wieder daran erinnern müssen, meiner Meinung nach, und ich denke, das ist das, was die Bibel lehrt, ist, dass die Ehe nicht nur etwas Privates ist. Die Ehe gehört nicht nur dir, wenn du verheiratet bist, und deinem Ehepartner. Es gehört auch noch uns da innen. Was du an deiner Ehe machst, hat eine Auswirkung auf uns da innen und aufs Volk und hat eine geistliche Auswirkung. Es gehört eben nicht nur dir. Und ich möchte dich fragen, wenn du verheiratet bist, macht da einen Unterschied für deinen Umgang oder für das, wie du deine Ehe siehst, wenn du das weißt? Wenn du weißt, deine Ehe gehört nicht nur euch beiden. Macht das einen Unterschied? Es gehört auch noch anderen. Und du musst ein Stück weit, das, was du machst in deiner Ehe, verantworten, auch vor anderen. Für mich macht das einen grossen Unterschied. Oder wir halten es einfach privat und ihr werdet sehen, dann noch im Gesetz, vom Schweizer Gesetz, wird die Ehe praktisch nur als etwas Privates behandelt. Aber es ist es eigentlich nicht. Also der erste Punkt ist ganz wesentlich und das wird auch erklären, wie man nachher dann über Scheidung und Wiederverheiratung redet. Jetzt der zweite Punkt ist auch wichtig. Damit man kann verheiratet sein, weil die Ehe eben nicht nur privat zu einem gehört. Wenn es nur uns privat gehört, dann könnten wir ja Hochzeit machen. Einfach ich und meine Frau oder meine Zukünftige können an einem schönen, auf ein schönes Bänkchen sitzen am Waldrand oben und es hat ein paar Hasen und Füchse, die dabei sind. Und sagen, ich heirate dich, oder? So etwas, aber das geht nicht. Zum können heiraten, zum Ehemann und Ehefrau werden, braucht es was? Eine Hochzeit. Und ich beschreibe euch jetzt einmal eine Hochzeit. In der Bibel haben wir auch keinen Beschreib von einer Hochzeit, aber wir haben eine aus dem assyrischen Gesetz, auch um eine ähnliche Zeit herum. Und da heisst es, wenn ein Mann seine Konkubine schleiern will, Konkubine, das wäre die bei ihm wohnt. Okay, also das wäre ein altes Konkubinat, das wir da schon haben. Und schleiern, das ist einfach, eine Ehefrau ist geschleiert rumgelaufen. Dann hat man gewusst, das ist eine Frau, die verheiratet ist. Die ist vergeben, die kann man nicht mehr haben. Oder wir machen das mit dem Ehering. Oder wir machen es ein bisschen auf andere Art. Also, wenn ein Mann seine Konkubine schleiern will, soll er 5 oder 6 Freunde oder Nachbarn hinzunehmen, den Schleier anbringen, den Ring anlegen, oder? Und sagen, sie ist meine Frau. So wird sie seine Frau. Jetzt geht es weiter. Eine Konkubine, die nicht in der Anwesenheit der Freunde verschleiert wurde und über die der Mann nicht gesagt hat, sie ist meine Frau. So eine Frau ist keine Ehefrau, sondern sie ist immer noch Konkubine. Was heißt das? Zum Ehemann und Ehefrau werden braucht es eine Hochzeit. Es braucht, in unserer Kultur geht man aufs Standesamt, das sieht dann vielleicht so aus. Und wenn man eine christliche Hochzeit macht, geht man noch in die Kirche und das sieht dann vielleicht so aus. Das ist auch ein Bild von meiner Hochzeit in England. In England machen wir das alles in einem Anlass. Da macht man es getrennt in 2 Anlässen. Es braucht eine Hochzeit, einen Ring. Also der Punkt ist, es braucht eine öffentliche Handlung, eine rechtliche Handlung und ein dauerhaftes Zeichen. Erst dann ist man Mann und Frau. Jetzt, das ist sehr wichtig. Das bedeutet, dass du nicht einfach kannst das Zweite auf einem Bänkchen beim Waldrand heiraten. Geht nicht. Kannst machen, was du willst. Kannst versprechen, was du willst. Du bist noch nicht Ehemann und Ehefrau. Es braucht eine öffentliche Handlung, wo Zeugen dabei sind. Und es bedeutet ebenfalls, dass geschlechtlich intim sein und Sex haben nicht macht, dass du verheiratet bist. Es gibt in christlichen Kreisen die Meinung, wenn ich Sex habe mit jemandem, dann bin ich in den Augen Gottes verheiratet. Nein, bist du nicht. Die Bibel sagt, dass wir dann ein Fleisch werden. Aber ein Fleisch werden heisst nicht, dass man damit verheiratet ist. Das ist nicht das Gleiche. Da muss man unterscheiden. Wenn du mit jemandem Sex gehabt hast und vielleicht, nehmen wir an, du bist jung gewesen oder vielleicht auch nicht so jung und bist nicht verheiratet und du hast Sex mit jemandem und dann denkst du, ja, Moment mal, jetzt sind wir geschlechtlich intim gewesen, jetzt sind wir Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau. Nein, das sind wir nicht. Dazu braucht es was? Eine öffentlich-rechtliche Handlung. Die Bibel redet von dem. Ich zeige euch ein Beispiel auch wieder aus einer Art Strafgesetz. Die problematischen Situationen bringen interessante Sachen füllen. Wenn, das ist jetzt aus der Bibel, 2. Mose, wenn ein Mann ein Mädchen, das noch nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis für sie zahlen und sie heiraten. Und die anderen sagen dann, siehst du, musst heiraten. Ja, nein, lesen wir noch ein bisschen weiter. Falls sich ihr Vater aber weigert, und der Punkt ist natürlich, dass die Tochter mit dem Vater hat müssen reden, und der Vater trifft die letzte Entscheidung, aber da haben wir auch den Willen der Tochter drin. Sie sagt vielleicht, nein, das ist nicht der richtige Mann. Und der Vater weigert sich dann. So ist das damals gelaufen. Also wenn ihr Vater sich aber weigert, sie ihm zur Frau zu geben, gibt es einen Buß. Muss der Mann ihm dennoch den Brautpreis zahlen, das ist teure Sex, was wir da haben, der einer Jungfrau angemessen ist. Also, einfach dadurch, dass du Sex hast mit jemandem, bist du noch nicht verheiratet. Da haben wir ein Beispiel. Jetzt, das ist wichtig aus 2 Gründen. Ich habe vor ein paar wenigen Monaten ein Gespräch mit einem jungen Mann, der gesagt hat, ich habe geschlafen mit jemandem, wir sind nicht verheiratet. Dann bin ich doch in den Augen Gottes ja verheiratet mit ihr. Dann können wir ja gerade so gut weiter Sex haben miteinander. Wo der Gedanke wie zu einem Freipass wird, zum einfach weitermachen, die Antwort ist, nein, ihr seid noch nicht Mann und Frau in den Augen Gottes. Dafür braucht es eine öffentlich-rechtliche Handlung. Und ich habe ihm dann gesagt, bring dein Leben in die Ahnung, bring die Beziehung in die Ahnung. Und du kannst die Frau lieben und du kannst sie meinetwegen auch dann mal heiraten, aber mach es so, wie es richtig ist vor Gott. Und dann haben wir eine andere Situation, dass junge Leute vielleicht geschlechtlich intim sind mit jemandem und dann irgendwann merken, nein, das ist aber nicht die Person, die ich heiraten möchte, und große Gewissenskonflikte bekommen, weil sie denken, ich habe Sex gehabt, ich bin verheiratet, dann muss ich ja die Person eigentlich auch noch in einer Hochzeit ehelichen. Und wenn ich Beziehung auflösen sollte, dann ist ja das eine Scheidung. Vielleicht bist du eine Beziehung eingegangen in deiner Jugend und sie ist intim geworden und du hast die Beziehung aufgelöst und du denkst in deinem Herz, eigentlich bin ich ja verheiratet gewesen mit dieser Person vor Gott. Und jetzt habe ich die Beziehung aufgelöst, nur Freundschaft. Das ist de facto eine Scheidung. Nein, ist es nicht. Es ist nicht eine Scheidung. Jetzt, Sexualität bindet auf ganz viele Arten. Das ist eine grosse Nähe, die da entsteht. Das ist keine Frage, aber es macht dich nicht zu Ehemann und Ehefrau. Auch nicht vor Gottes Augen. Das sind ganz wichtige Sachen, die ich mal loswerden wollte. Und ich hoffe, wir verstehen, wie wichtig dass die Hochzeit ist. Eine öffentliche Handlung, eine rechtliche Handlung und ein dauerhaftes Zeichen. Erst dann ist man Ehemann und Ehefrau. Und jetzt kommt der dritte Schritt, den wir noch heute Morgen miteinander. Was verspricht man sich denn da an einer Hochzeit? Warum verspricht man sich eigentlich etwas? Warum sagt man einfach nicht, wir haben uns gern und wir können machen, was wir wollen? Das machen wir nicht. Und da bringen wir jetzt auch wieder so einen problematischen Text, so ein bisschen aus dem Strafgesetz raus, wenn ihr so wollt. Auch wieder jetzt einmal aus der Bibel. Früher hast du ja mehrere Frauen heiraten. Und in gewissen Kulturen heute machst du das immer noch oder musst du es sogar. Nimmt er, ein Mann, sich noch eine andere Frau? Darf er sie in Nahrung, die erste Frau, in Nahrung, Kleidung und Beischlaf, also da ist Sexualität gemeint, nicht benachteiligen? Jetzt, was sagt der Text? Der Text sagt, wo du deine erste Frau geheiratet hast, da bist du eine Art Vertrag eingegangen, da bist du eine Abmachung eingegangen, und zwar, dass du sie versorgst mit Kleidern, mit Nahrung, mit Essen und mit Sexualität. Da ist dein erste Eheversprechen gewesen. Wenn du jetzt nochmal eine heiratest, dann darfst du dein Eheversprechen gegenüber der ersten Frau nicht brechen. Du musst das genau gleich weiterziehen. Und wir sehen da die wesentlichen Merkmale, die man damals eigentlich als Verpflichtung eingegangen ist, wenn man geheiratet hat. Man hat sich zur Liebe verpflichtet unter diesen Rahmenbedingungen, nämlich vom gegenseitigen Versorgen im lieblichen Wohl, Kleider und Essen, in der Sexualität, da geht es auch um seelisches Wohl, und dass man alles macht, was man machen kann, zum Kind haben. Das werden dann die drei wichtigen Kategorien nächsten Sonntag, wenn man dann über Scheidung redet. Weil wenn eine Person in einer Nähe dann nicht da massiv missachtet, ist das im Neuen Testament dann ein Grund auch für eine Scheidung. Aber der Punkt ist, es kann ja natürlich erst zur Scheidung kommen, wenn geklärt ist, wozu ich mich verpflichte, wenn ich heirate. Und die wesentlichen Elemente, die wir hier haben, die Jahrtausende zurückgehen, hier im Buch Mose, die ziehen sich bis in die heutige Zeit durch. Der einzige Unterschied ist, dass es ein bisschen schöner, romantischer formuliert wird, also im Allgemeinen. Das sind ja gesetzliche Texte, das ist juristisches Sprachgut, das ist nicht besonders romantisch, oder? Ich gebe dir zu essen, ich gebe dir Kleider und ich gebe dir Sex, oder? Das ist so ein bisschen nicht besonders angenehm, oder? Es wird dann einfach ein bisschen schöner und ein bisschen blumiger. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Jahr 126, ein jüdisches Eheversprechen. Das ist jetzt noch einigermaßen rudimentär da. Du wirst meine Frau sein, gemäß dem Gesetz Mose und der Juden. Ich werde dir Nahrung geben, Kleider geben und dich in meinem Haus, in mein Haus bringen mit der abgemachten Menge. Versteht ihr? Es geht eben nicht nur um, ja, es geht um mehr als einfach nur Liebe. Der abgemachten Menge deiner Nahrung, deiner Kleidung und deines Bettes. Das ist einfach ein bisschen ausführlicher. Ich sorge für dich lieblich und sexuell und für Kind. Jetzt. Das geht bis in die Schweiz. Ich habe wirklich gegraben, ich habe Quellen hier in der Schweiz auch angezapft. Ich habe ein Beispiel gefunden aus dem Jahr 1798, aus dem Wehntal bei Zürich. Und jetzt ist es wirklich sehr schön, was wir hören, aber de facto inhaltlich etwas gleich. Die Liebe hat uns geführt, verspricht der Mann. Das ist jetzt Zürich, gell? Vor etwa 300 Jahren. Die Liebe hat uns vereinet. Du hast mich, ich habe dich. Ah, ist das schön. Aber das ist einfach eine nette Art, zu sagen, was mir gehört, gehört jetzt dir. ich versorge dich für deine weiblichen Bedürfnisse, oder? Und du, dann gefällst du auch für mich. Ich hab dich. Du hast mich. Ich hab dich. Man kann es auch noch etwas anders betonen, oder? Also die Liebe, die wahret ewiglich, die Liebe, die gibt uns Lust und Freude. Natürlich, Sexualität soll Lust und Freude geben, aber da ist die eheliche Pflicht angesprochen. Die Liebe sei dein Ehrenkleid und wenn du eingehst zur stillen Ruhe, so drückt sie dir die Augen zu. Dies gibt als Pfand der, und der kommt der Name vom Mann, seiner Geliebten, und der kommt der Name von der Frau. Das ist die Schweiz. Und ich war also im Staatsarchiv, da in Frauenfeld gibt es ein Staatsarchiv, da bin ich. Ich habe mich besonders schön angeleitet, um dort hinzugehen. Und sie haben mir alte Eheverträge gegeben, so Pergamente, ich musste so Händchen anlegen und da ist irgendetwas gestanden auf diesen Pergamenten. Ich habe so da als Verstöchig, was ich jetzt da lese, und habe dann die Hilfe von Alvin Brüewiler müssen annehmen, dass er mir das entziffert, was da drauf steht. Und das ist hochinteressant. Und ich gebe einfach ein Beispiel da aus dem Thurgau. Aus dem Jahr 1772, das nennt sich die Heiratsabrede, das ist von Johann Zollikow und Maria Fuchs. Okay? Von da. Und über was redet die dort? Das ist jetzt die Sprache von damals. Stirbt ihr, Herr Hochzeiter, vor Iro, Jungfrau Hochzeiterin, ohne beisammen erzeugte Kinder zu hinterlassen? Also wenn der Mann stirbt, was passiert? Das ist, was da die Frage ist. So nimmt sie hinweg all ihre Kleider und Kleinoden, Schmuck, und da wird dann alles ausgeführt. All ihr Zugebrachtes, da wo sie mit Idee gebracht hat. Von des Herrn Hochzeiter Mitteln, wie auch von allem Gewinn und Vorschlag die Hälfte eigentümlich. Quelle Staatsarchiv. Und ich herzlich möchte danken, dass ich dort so hineinschauen konnte. Also da merken wir, da geht es wirklich um Güter. Und in der Ehe geht es darum, dass wir einander versorgen, auch im lieblichen Wohl, bei dem, was wir nötig haben zum Leben. Oder im englischsprachigen Raum. Ich liebe englischsprachige Eheversprechen. Wirklich, die sind unschlagbar lässig. Und das klassische Eheversprechen in der englischen Kirche ist nach wie vor heute angelehnt an etwas, das gegründet worden ist im 1549. Ich lese so in Englisch, weil es so schön tönt, und übersetze so in dem. With this ring I thee wed, with my body I thee worship. And with all my worldly goods I thee endow. In the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Amen. Jetzt müsst ihr da eigentlich am Schmelzen sein, alle zusammen. Ihr habt wahrscheinlich irgendetwas in die Richtung gehört, so da an dem Hochzeug, an dem königlichen Hochzeug von der Meghan und vom Harry. Auf Deutsch tönt das etwa so: Mit diesem Ring heirate ich dich, mit meinem Körper bete ich dich an. Da habe ich noch nie ein Bärli da in der Schweiz gehabt, das da hat wollen, in ihrem Eheversprechen drin haben. Vielleicht ändert sich jetzt das da, weil ich gewisse Leute da innen sehe. Aber versteht ihr, es ist natürlich, die Frau hat dann nachher einen Korsam versprochen. Und Meghan, wo der Harry geheiratet hat, im königlichen Palast, oder? Hat bewusst gesagt, ich verspreche dem Harry nicht im Korsam zu sein. Weil da deutet hin, dass ich unten bin und muss folgen, jemandem, der oben an mir ist. Aber die Leute vergessen, dass Anbetung beim Mann angesiedelt ist. Vorhin haben wir Gott angebetet. Ist Gott unter uns? Oder wo ist Gott? Oben an uns, hierarchisch. Ja, die Anbetung geht eben nach oben. Und wir haben da einen Text, wo der Mann sagt, ich unterordne mich dir in der Sexualität. Ich bete dich an. Dein Wille, liebe Frau, soll der erste Wille sein in unserem sexuellen Umgang. Der Mann betet die Frau an und hebt sie über ihn. Und die Frau verspricht Gehorsam. Mit meinem Körper bete ich dich an. Mit all meinem weltlichen Besitz statte ich dich aus im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. Und die Frau hat dem Folgendes müssen sagen. Sie musste versprechen, Bonnie und Buxom in Bed and Board zu sein. Das klingt mega lässig. Also Bonnie, das kommt vom französischen Bon, das heisst gut, ich will gut sein. Und Buxom heisst, das kommt aus dem Altdeutschen, biegsam. Das heisst, oder? Gehorsam sein. Im Bett und in der Küche. Es sind andere Zeiten heute, ich weiss. Es tönt lustig. Vielleicht wenn ihr den auch noch einbauen in euer Eheversprechen, auch im Hochzeitjahr. Es gibt einen ganz wesentlichen Punkt in dem allem. Es ist schöner geworden. Aber Ehe ist und bleibt nicht einfach eine bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe kommen wir bei Gott über. Aber Ehe ist ein Eheversprechen zu der Liebe unter gewissen Rahmenbedingungen. Viele Leute denken, in der Ehe kann ich endlich mich selber sein. Ja, hoffentlich kannst du das auch sein. Aber bitte bist nicht immer dich selber. Weil in jedem von uns hat es ein Potenzial an zerstörerischem und an ehezerstörerischem Verhalten, wo bitte nicht mehr dich selber bist, denn in deiner Ehe. Die Ehe ist Liebe, wo sich gewisse Rahmenbedingungen ein- oder unterordnet, auch verhaltensmässig. Ich hoffe, ich schockiere euch nicht, wenn ich das sage, aber die Ehe ist nicht einfach bedingungslose Liebe. Sie ist an Rahmenbedingungen geknüpft. Vom gegenseitigen sich Versorgen, der Liebe, dem Umgang miteinander. Und wer massiv gegen das vorgeht, da werden wir sehen, nächsten Sonntag und die nächste Sündung. Das hat die Bibel, dann ist die Ehe fertig. Berechtigterweise. Die Ehe ist ein Ort, wo nicht einfach nur romantisch ist. Jawohl, sie darf auch noch romantisch sein. Es ist erst so vor etwa 200 Jahren, wo man gesagt hat, die Ehe muss auch noch Spass machen. In der Bibel ist das natürlich schon lange drin. Wenn du mal das Hohelied von der Liebe lesen in der Bibel, da glaubst du nicht, was da in der Bibel steht. Das ist richtige Ermutigung auch für Erotik und für Schönheit und für Freude. Und ich habe euch da ein Beispiel rausgenommen, das ich nachher nicht aus ethischen Gründen weiter zitiere, oder? Weil da noch Zeug kommt, wo ich finde im Gottesdienst, freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Also auch Freude aneinander, auch Sexualität im Älterwerden und im Alter ist da angesprochen. Die Bibel findet, jawohl, die Ehe soll Spass machen, aber die Ehe ist nicht nur ein Ort, wo es einfach nur Ring ist. Die Ehe ist nicht ein Ort, wo ich primär glücklich gemacht werde durch meinen Ehepartner. Die Ehe ist ein Ort von der Jüngerschaft von Jesus, wenn wir den Epheserbrief dazu nehmen. Weil niemals kommen meine, und Paul seine Charakterschwächen so besonders zum Ausdruck und werden so intensiv erlebt, auch wie in meiner Ehe, von meiner Ehefrau. Und Jesus muss ein Teil sein von dieser Ehe, wenn es einigermaßen gut soll kommen, bei dir mit größter Wahrscheinlichkeit auch, weil hey, du siehst gut aus und du bist nett da im Gottesdienst. Aber wie denn du daheim bist, das ist nochmal eine andere Frage. Und das zerstörerische Potenzial in unserem Menschen ist signifikant und real. Und darum ist die Eheliebe nicht einfach eine, die bedingungslos ist. Nein, sie ist an Bedingungen geknüpft. Und die macht man ab, wenn man heiratet. Und diese Bedingungen werden nachher auch zum Mass für die Frage, wann darf Scheidung stattfinden und wann eben nicht. Ist das verständlich? Die Ehe soll Freude machen und einer von den Geschiedenen, wo mir, ich habe sehr viel Feedback bekommen von euch und ich möchte euch danken und ich bin auch sehr froh, dass ihr da seid. Super. Hat mir Folgendes zurückgeschrieben. Gott erwartet von uns sicher auch, dass wir etwas aushalten, was sich unter Umständen nicht gut anfühlt. In einer Ehe, die Ehe ist nicht nur da, zum glücklich machen. Wir haben kein Recht auf eine superglückliche Ehe. Wenn du das als dein Recht empfindest, dann kommt es nicht gut. Ich darf bezeugen, sagt die Person, er gibt Kraft dazu. Und wenn man die Fülle in ihm hat, verlieren Dinge, die einem ohne Gott wichtig erscheinen, an Bedeutung. Und das führt uns wieder zurück an den Anfang. Und mit dem möchte ich auch schliessen. Bei dieser Bibelstelle, wo Jesus den Mann anschaut und ihn gern überkommt. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Unser Schatz muss bei Jesus sein. Es gibt nichts Gesünderes für eine Ehe, wenn du deine Herzensleidenschaft auf Jesus richtest. Nichts Gesünderes. Nichts, wo mehr Freude wird reinbringen, übrigens. Und das ist auch, was Jesus da sagt. Gib da auf, wo hindert, dass ich im Zentrum von deinem Leben bin. Und du wirst Geheimnis entdecken, wenn Jesus Zentrum von deinem Leben wird, einfach immer mehr, dann wird deine Lebensfähigkeit steigen und dein Genuss vom Leben und auch der Genuss von deiner Ehe. Mach Jesus zum Zentrum von deinem Leben. Wenn du das nicht gemacht hast, komm nachher noch zu mir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach.